ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Ein Ausruf am Feldrand.
Man könnte hier so viel CO2 binden und trotzdem lässt es sich ja bewirtschaften. Und wir haben keine Kinder, aber wir haben Neffen. Und wir möchten auch, dass es denen noch mal gut geht. Ja? Und wir merken diese Trockenheiten und alles auch. Und das ist so das, was uns auch mit antreibt. Und das ist so schade, dass dann so diese Konflikte aufeinander treiben. Dass man sich leider gar nicht so einfach einig wird, obwohl es so logisch ist. Ja, also das finde ich extrem schade.
Stefanie Gastmeier steht an einem Acker, der ihrer Familie gehört. Gastmeiers besitzen Äcker im Moor, die sie an Landwirte verpachtet haben. Die Böden sind seit vielen Jahrzehnten entwässert. Würde man sie wieder vernässen, also die Entwässerung stoppen, könnten die Flächen, wenn es optimal läuft, über 50 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar und Jahr einsparen. Die Landwirte, die diese Flächen pachten, müssten ihre Bewirtschaftung dann radikal umstellen. Das ist Thomas Gastmeier klar.
Ich bin da schon optimistisch, dass man da jemand findet. Aber also man muss sich schon bemühen und man muss allem hinterherlaufen und jedem hinterherlaufen. Von selber passiert da gar nichts.
Noch 16 Jahre bis 2040. Dann soll ein Viertel der bayerischen Moorflächen wieder vernässt sein. Das ist das Ziel der bayerischen Staatsregierung.
Wir stehen, davon bin ich fest überzeugt und es ist belegt wissenschaftlich, an der Schwelle epochaler Veränderungen. Entweder wir verstehen es und handeln, oder wir werden mit dramatischen Folgen langfristig konfrontiert werden.
So der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Juli 2021 in seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz. Nirgends in der Landbewirtschaftung kann man so billig Klimaschutz betreiben wie mit der Wiedervernässung von Mooren. Noch 4 Jahre bis 2028. Bis dahin will die Bundesregierung, dass die Bauern auf mehr als 100.000 Hektar Agroforstwirtschaft betreiben, also Bäume und Hecken in Reihen auf Äcker und Wiesen pflanzen. Auch Agroforstwirtschaft ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Das Anbausystem erhöht die Produktivität der Böden, bietet einen Schutz vor extremen Wetterereignissen und fördert gleichzeitig die Artenvielfalt. Die Wiedervernässung der Moore und der Ausbau der Agroforstwirtschaft sind wichtige Schritte hin auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Landbewirtschaftung. Es pressiert, der Klimawandel nimmt immer mehr an Fahrt auf. Doch um die Entwässerung der Moorböden zu stoppen und die Agroforstwirtschaft in die Fläche zu bringen, braucht man nicht nur die Landwirte, die ihre Betriebe an die Herausforderungen der Zukunft anpassen, sondern auch die Eigentümer der Flächen. Denn mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Flächen gehört gar nicht den Bauern, die sie bewirtschaften, sondern Verpächtern. Das gilt deutschlandweit und bayernweit. Die Verpächter werden mitentscheiden, wie sich die Landwirtschaft entwickelt. So viel ist klar. Die Frage ist allerdings, in welche Richtung? Welche Motive haben sie? Sehen sie ihr Grundeigentum als Kapitalanlage, die eine möglichst hohe Rendite abwerfen soll? Die Wirklichkeit sieht anders aus, sagt Grundeigentümer Thomas Gastmeier.
Das Verhältnis von Pacht zu Ertrag beim Verkaufen, das stimmt einfach nicht. Also ungefähr 1% vom Verkaufspreis erlösen Sie pro Jahr an Pacht. Das ist eine ganz schlechte Rendite. Wenn Sie das Geld anlegen, selbst heute bei 3 oder 4%, dann haben Sie es 3- oder 4-fache.
Ein Hektar landwirtschaftliche Fläche hat in Bayern im Jahr 2022 im Durchschnitt 770.000 Euro gekostet. Der durchschnittliche Pachtpreis lag im gleichen Jahr bei 370 Euro pro Hektar und Jahr. Das ist gerade mal ein knappes 0,5% vom Verkaufspreis. Verpachten ist also ein schlechtes Geschäft. Aber warum verkaufen die Verpächter den Acker oder die Wiese dann nicht ganz schnell und legen das Geld woanders an, wo die Rendite höher ist? Können die alle nicht rechnen? Ein wichtiger Grund, den Boden zu behalten? Landwirtschaftliche Nutzflächen sind ein knappes Gut. Sie werden immer weniger. Ihr Wert wird langfristig wahrscheinlich steigen. Davon abgesehen gibt es inzwischen einzelne Verpächter, die mit Wert vor allem den ökologischen Wert bzw. die Umweltrendite ihrer Flächen meinen. Sie wenden sich unter Umständen an Liobard Degenfelder von Ackerwert. Ackerwert ist eine Initiative, die sich für mehr Nachhaltigkeit beim Verpachten einsetzt. Liobard Degenfelder sagt, die Verpächter und Verpächterinnen, die zu ihr kommen, kann man grob in zwei Gruppen einteilen.
Das eine sind Flächeneigentümer, die aus der Erbengeneration sind. Die sind meist jünger, die haben meist wenig bis überhaupt keinen Bezug mehr zu ihren Flächen. Also da ist eine totale Entfremdung zwischen den Flächen und den Bewirtschaftern und den Eigentümern. Und die kommen zu mir eher aus stark idealistischen Gründen. Also die kaufen selber im Biomarkt ein, beschäftigen sich mit Nachhaltigkeitsthemen und die sagen, ich habe da einfach Bauchweh damit, wie die Flächen bewirtschaftet werden, was kann man denn da machen?
Und die andere Gruppe?
Die ist total anders gestrickt. Das sind ehemalige Landwirtinnen ganz oft, also ältere Frauen, die selber nur Landwirtschaft gemacht haben und die Flächen verpachtet haben, ihre eigenen. Und die Intensivierung der Bewirtschaftung ganz hautnah miterleben. Also die wohnen noch da, die sehen das und die haben einfach Bauchweh damit, wenn Fremdfirmen und Lohnunternehmer die Flächen bewirtschaften und intensivst bewirtschaften. Und die sagen dann, also das tut mir weh, wie beim Grund und Boden umgegangen wird.
Diese Verpächter sehen es als Gewinn an, wenn sie mit Hilfe von Ackerwert einen Landwirt finden, der auf ihrem Feld eine Blühwiese anlegt oder Heckenstreifen in den Acker pflanzt. Sie machen dafür Abstriche beim Pachtpreis. Liobard Degenfelder erinnert sich an einen Fall, da sind die Verpächter zu ihr gekommen, weil sie direkt auszubaden hatten, dass ihr verpachteter Grund bis dahin nicht nachhaltig bewirtschaftet worden ist.
Ja, das war ein relativ junges Paar, die haben ein Haus gebaut und während der Bauphase war ein Starkregenereignis und ihre eigenen Flächen liegen quasi wie ein Kessel um ihr neu gebautes Haus und rum und die haben bei diesem Starkregenereignis wirklich in der Baustelle sozusagen ihren Acker samt mittelmäßigem Flusslauf gehabt. Und die haben natürlich nochmal eine ganz andere Motivation in der Bewirtschaftung, da was zu verändern mit ihrem Pächter. Das ist ganz klar, die haben ein ganz starkes Eigeninteresse.
Ein Boden, der in die Baugrube rutscht, hat eine ganz andere Überzeugungskraft als ein Boden, der als Kohlendioxid geräuschlos in die Luft geht. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass zu Liobard Degenfelder bisher noch kein Verpächter gekommen ist, der seinen Moorboden wieder vernässen lassen will.
Leider haben wir da so einen Fall noch nie gehabt.
Über 90% der Moorböden in Deutschland werden durch Gräben und unterirdische Rohre entwässert, damit der Wasserstand absinkt und Luft an den Boden kommt. So kann man darauf Mais, Kartoffeln und zum Beispiel Zuckerrüben anbauen. Der abgesenkte Wasserstand hat allerdings auch weitreichende Nebenwirkungen. Die Mikroorganismen im Torfkörper kriegen Sauerstoff und können den Torf abbauen. Torf, das sind abgestorbene Pflanzenreste, die sich in den vergangenen Jahrhunderten angesammelt haben und nicht verrottet sind, solange sie sich unter Wasser befunden haben. Befinden sie sich dann an der Luft, werden die Mikroorganismen aktiv und zerlegen den Torf. Dabei gehen große Mengen Kohlendioxid in die Luft, bis zu 35 Tonnen pro Hektar und Jahr. Zurück bleibt ein bröseliger Rest, der aussieht wie aufgegossenes Kaffeepulver, degenerierter Moorboden. Die Macht der Verpächter. Im Hinblick auf die geplante Wiedervernässung der Moore ist sie besonders groß. Eine gewaltige Herausforderung für die Moorschützer. Anja Schumann, Agraringenieurin bei der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos, kurz ARGE, sucht Moorbauern, die ihre Flächen wiedervernässen lassen wollen.
Früher war das so, dass jede Familie einen Anteil Moorfläche bekommen hat, so zum Torfstechen und auch der Bewirtschaftung. Und viel Eigentum jetzt sich eher in Händen von Erbgemeinschaften befindet. Und die Landwirte pachten schon seit Jahren dann Flächen. Jetzt zum Beispiel im Gundelfinger Moos ist es so, dass wir ganz kleinparzellig sind. Und das ist für einen Landwirt ja dann uninteressant, das zu bewirtschaften. Und dann pachtet er sich eine große Fläche zusammen, um dann eine relativ gute Bewirtschaftungseinheit zu haben. Das heißt aber, er hat auch ganz viele Eigentümer auf der Fläche, die er bewirtschaftet. Und das ist für ihn dann natürlich schwierig, wenn er dann ein Ziel wie die Wiedervernässung erreichen will, dann muss er vielleicht dann 5 Eigentümer fragen.
Will man die Entwässerung nun stoppen und das Wasser in der Fläche halten, muss man schauen, welche Felder zusammen eine hydrologische Einheit bilden.
Man muss größere Ströcke haben, weil Wasser lässt sich ja nicht so leicht regulieren, wie wir das ja wissen. Und es breitet sich dann einfach unterflächig aus und Begrenzung sind eigentlich immer Gräben. Und das sind dann im Moment die natürlichen Gräben beziehungsweise die früheren Entwässerungsgräben, mit denen wir hantieren können. Aber nicht jedes kleine Grundstück hat ja einen eigenen Graben. Und das heißt, wenn wir wieder vernässen wollen, müssen wir große Einheiten bilden. Und das heißt für uns jetzt auch als Arge, dass wir viele Eigentümer ansprechen und sagen, du, wir wollen wieder vernässen. Geht es oder geht es nicht?
Ohne das Einverständnis der Verpächter wird es also kaum Wiedervernässungen geben. Das Moor ist inzwischen ein Top-Thema. Es gibt jede Menge Fernsehreportagen, Zeitungsseiten und Radiofeatures dazu. Und trotzdem bleibt es ein Landschaftstyp für Kenner. Auch wenn das Moor dem Klima, dem Wasserhaushalt und der Biodiversität noch so viel bringt, es wird auf absehbare Zeit nicht einmal ansatzweise an das Image von Wald und Bäumen herankommen. Wald und Bäume sind der Inbegriff von Natur und immer gut und gewollt. Immer? Auf dem Acker haben Bäume und Hecken erst einmal nichts verloren. Der soll leergeräumt sein, damit die größer werdenden Maschinen in alle Richtungen freie Bahn haben. Das hat jahrzehntelang gegolten. Erst allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, dass Bäume und Gehölze auf dem Acker keine Stör-, sondern Erfolgsfaktoren sind. Und die Agroforstwirtschaft gerade in Gegenden mit leichten Böden und wenig Regen die Bodenfruchtbarkeit steigert. Thomas Domin bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb in Peikwitz in Brandenburg. Leichte Böden, wenig Niederschlag. Er wollte auf seinen Feldern ein Agroforstsystem etablieren. Zum Beispiel schnell wachsende Gehölze wie Pappeln für die Energiegewinnung pflanzen. Immer in Reihen und zwischen den Reihen so viel Abstand, dass der Mähdrescher und andere Maschinen gut fahren können.
Wir sind auch sehr, sehr klein strukturiert. Also nicht der Landwirtschaftsbetrieb an sich, aber die Flächenstrukturen sind relativ klein. Und da hat man es mit sehr vielen Verpächtern zu tun. Und das war natürlich so ein bisschen unser Problem. Und da war uns von vornherein klar, dass wenn wir Agroforst anfangen, müssen wir mit unseren Verpächtern sprechen. Und wenn ich das nur auf Eigentum machen würde, hätte ich nie ein Agroforstsystem auf meinen Acker bekommen.
Ein Agroforstsystem anzulegen, kostet viel Zeit und Geld. Die Planung muss gründlich durchdacht werden. Die Gehölzpflanzen sind teuer und die Pflanzung an sich macht viel Arbeit. Die positiven Auswirkungen zeigen sich erst nach mehreren Jahren, wenn die Bäume den Wind bremsen, Schatten spenden, den Wasserhaushalt stabilisieren und entweder Holz oder Früchte liefern. Kündigt der Verpächter den Pachtvertrag schon davor, dann hat der Landwirt ein schlechtes Geschäft gemacht, nur den Aufwand und keinen Ertrag vom Agroforstsystem. Und eventuell muss er sogar die Gehölze auch noch rausmachen. Das wollte Thomas Domin vermeiden.
Wie das in ländlichen Gebieten so üblich ist, haben wir einfach unsere Verpächter eingeladen, haben denen gesagt, ja, wie könnte das funktionieren, haben ein lecker Essen dazu gemacht und ein Bierchen dazu gegeben und dann haben wir denen das erklärt.
Er hat auch noch Christian Böhm eingeladen, den Wissenschaftler, der ihn selbst von der Agroforstwirtschaft überzeugt hat. Böhm hat einen Vortrag gehalten über wissenschaftliche Erkenntnisse zu Agroforst. Und danach hat Thomas Domin wieder geredet.
Ich habe denen dann gesagt, was man einfach mit ihrem Boden machen kann und dass das definitiv nicht schlechter für sein kann.
Ein netter Abend mit Schlachtplatte aus Domins Hofladen und einem Fachvortrag. Was ist unterm Strich rausgekommen?
Also 9 von 10 haben gesagt, okay Thomas, mach das, du kriegst das schon hin. Wenn du das für richtig hältst, dann wird das so auch funktionieren. Wir haben dann mit allen Verpächtern einen Zusatz zum Pachtvertrag gemacht und meistens auch die Pachtverträge dann auf 12 Jahre verlängert. Und wir sind da ein paar Kompromisse eingegangen. Zum Beispiel, dass zum Ende der Pachtzeit ich entweder die Fläche den Verpächtern so zur Verfügung stelle, wie sie da ist, also mit den Bäumen, oder sollte es wirklich keine weitere Pacht geben, dass ich das dann auf meine Kosten rode. Und ja, sind viele drauf eingegangen und wenn man die Leute wirklich mit den Argumenten, die wir auch haben, die positiv für ihren Boden sind, konfrontiert, dann funktioniert das auch. Also wir haben da wirklich ganz vernünftig drüber gesprochen und es gab kaum Gegenwind.
Nur ein Verpächter hat darauf bestanden, dass auf seinen Acker kein Baum kommt. Er verpachtet seine Fläche weiterhin an Thomas Domin und die beiden sind immer noch am Verhandeln. Hat der Verpächter vielleicht Bedenken, dass sein Acker durch die Baumreihen an Wert verliert und die Bank, falls er diese Fläche mal als Sicherheit für einen Kredit braucht, die Bäume als Wertminderung ansieht? Ist diese Befürchtung überhaupt gerechtfertigt? Was sagt ein Banker dazu?
Da ist ja die Vermutung, dass durch die Agroforstsysteme durchaus auch die Flächen in ihrer Produktivität steigen.
Christian Bock arbeitet bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Das ist die Förderbank für die deutsche Agrarwirtschaft.
Also dort, denke ich mal, gibt es auch ein großes Potenzial, dass die Verkehrswerte dieser Flächen überhaupt nicht irgendwie sinken. Aber da gibt es noch wenig Erfahrung.
Eine Befürchtung von vielen Grundeigentümern. Die Banken werten meine Flächen ab, wenn ich zulasse, dass darauf Bäume gepflanzt werden oder sie wiedervernässt werden. Das geht an der Wirklichkeit vorbei, sagt Christian Bock. Denn die Banken stellen keine eigenen Bewertungen an. Sie orientieren sich an den Preisen, die auf dem Markt für bestimmte Flächen bezahlt werden.
Also ändert sich der Verkehrswert dieser Fläche, ändert sich die Zahlungsbereitschaft von potenziellen Käufern. Wenn die Fläche wieder vernetzt wird oder mit einem Agroforstsystem bepflanzt wird, das ist die Kernfrage.
Nehmen wir den Ernstfall. Ein Grundeigentümer, der einen Kredit aufgenommen hat und der Bank als Sicherheit eine entwässerte Moorfläche gegeben hat, will diese Moorfläche wieder vernässen. Was sagt die Bank?
Spannende Frage. Wenn eben auf diesen Flächen Grundschulden eingetragen sind, das ist sicherlich ein Thema. Da will ich auch nicht ausschließen, dass es dort natürlich dann Konflikte geben kann, dass eine Bank sagt, die Wiedervernässung dort geht nicht.
Das ist einerseits wenig überraschend, denn es gibt noch keine Marktpreise für wiedervernässte landwirtschaftliche Moorflächen, weil es so gut wie keine wiedervernässten landwirtschaftlichen Moorflächen gibt. Andererseits überrascht es doch, denn man weiß inzwischen, nicht der wiedervernässte Boden verliert an Wert, sondern der entwässerte. Matthias Drösler ist der Leiter des Moorforschungszentrums in Weinstephan.
Der Hintergrund ist ja der, wenn Sie einen Moorboden trocken halten, dann mineralisiert er vor sich hin. Das heißt, man hat eine Sackung, man hat einen Höhenverlust und dieser Höhenverlust ist in Bayern bei 0,5 bis 4 Zentimeter, je nachdem in welchem Gebiet man ist. Und man kommt sukzessive dem Grundwasser näher oder man kommt sukzessive einer Unterlage näher, auf der man nicht mehr gescheit wirtschaften kann. Wenn da so ein Seeton unten drunter ist, zum Beispiel am Alpenrand, dann geht es irgendwann halt überhaupt nicht mehr.
Und außerdem, das hat auch die Rentenbank auf dem Schirm, können Landwirte auf einem wiedervernässten Boden Paludikulturen anbauen, Sumpfgräser, aus denen man Bauplatten, Verpackungsmaterial oder zum Beispiel Möbel machen kann. Dafür gibt es derzeit große Förderbeträge vom Freistaat Bayern. Einerseits. Andererseits ist die Paludikultur Neuland. Die Bauern müssen erst rausfinden, wie sie die Sumpfgräser anbauen und ernten können, welche Maschinen sich eignen und so weiter. Die Arbeitsgemeinschaft Donaumoos plant, eine Produktionsanlage in Betrieb zu nehmen, die aus den Sumpfgräsern Bauplatten für den Innenausbau produzieren kann. Bauplatten mit einer einzigartigen Klimabilanz.
Im Grunde genommen ist ja jetzt Klimaschutz und Naturschutz beziehungsweise auch der Anbau von Paludikulturen auch was Ertragreiches. Also da müsste sich auch die Einstellung der Banken ändern. Also man sieht, hier ist noch ein ganz großer gesellschaftlicher Prozess, der auch im Kopf ablaufen muss, dass Paludikulturfläche vielleicht sogar wertvoller ist als Ackerland. Ich glaube, das kommt auch irgendwann mal, weil wir durch die Paludikultur ja 53 Tonnen CO2 pro Hektar im Jahr binden können. Und das ist schon eine Ansage, ja, was auch Banken beachten müssen, wenn sie Klimaschutzziele verfolgen.
Die Wiedervernässung der Moore wird die Banken beschäftigen. Und die CO2-Bilanzierung wird auch in der Landwirtschaft ein großes Thema, so die Prognose von Christian Bock von der Landwirtschaftlichen Rentenbank.
Das sind ja genau die Themen, die auch die nächsten Jahre noch zu entwickeln sind.
Grundstückseigentümer Thomas Gerstmeier weiß noch, wie seine Großeltern Kartoffeln, Roggen, Weizen und Gras auf dem entwässerten Moorboden angebaut haben.
Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da war hier Roggen angebaut, da ist der Mähdrescher bis auf die Achsen abgesoffen. Ich kann mich aber auch an Jahre erinnern, wo es so trocken war, dass der Wind alles davonblasen hat und so weiter, dass man auf der Maschine nicht stehen konnte, weil Augen und Nase und Mund alles voller Staub und voller Erde war.
Jetzt stehen hier die Maisstoppeln vom letzten Jahr. Das Feld liegt brach, weil Kiebitze darauf brüten. Und man sieht, wie der Boden weniger wird. Die letzten starken Niederschläge haben Teile des zersetzten Moorbodens in den Graben geschwemmt.
Uns ist beides wichtig. Ökologie ist aber das eine und Ökonomie ist halt wieder was völlig anderes. Ja, wir als Eigentümer irgendwoher muss ja auch das Geld kommen. Und das Vermieten ist eben auch kein Geschäft. Also der Wert steckt in den Flächen selber. Und wenn man diese Flächen kaputt macht, dann haben die halt irgendwann keinen Wert mehr. Und dann sind wir letztendlich auch irgendwann auf das Thema Wiedervernässung gekommen.
Dann fehlt ja eigentlich nur noch ein Pächter, der auf wiedervernässten Flächen Landwirtschaft betreiben will. Thomas Gerstmeier hat sich schon vor einiger Zeit mit seinen Flurnachbarn zusammengesetzt.
Ganz zwanglos haben wir am Nachmittag mal gesprochen. Die meisten Grundstücke hier sind tatsächlich im Eigentum der Landwirte. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber die sind natürlich sehr, sehr skeptisch. Denn aus der Erfahrung von den letzten Jahrzehnten, zum Beispiel was die Biogasanlagen betrifft, ein Jahr heißt, jawohl, die Bauern sind die Besten, die erzeugen Biostrom. Im nächsten Jahr sind sie dann wieder, ja, ich sag mal, die Dummen, weil sie Mais anbauen. Das ist eben sehr, sehr schwierig.
Wie könnte man so ein Pachtverhältnis auf Flächen organisieren, die wiedervernässt werden sollen? Wenn es um Pachtverträge für die Landwirtschaft geht, ist der Bauernverband eine wichtige Anlaufstelle. Hier können sich alle Mitglieder, Verpächter und Landwirte beraten lassen. Stefan Puchner, Umweltreferent beim Bayerischen Bauernverband.
Wir haben da keinen Einzelvertrag rein für die Verpachtung von Moorflächen oder gewisse Klauseln, die sich rein auf die Moorflächen eben beziehen. Aber natürlich sind da grundsätzliche Aspekte immer mal wieder enthalten, die dann eben auch auf Moorflächen anzuwenden wären grundsätzlich.
Die Nachfrage sei noch nicht vorhanden.
Liegt, denke ich, mitunter auch daran, dass das Thema Wiedervernässung und anschließende Nutzung von diesen Moorflächen natürlich relativ neu ist.
Doch ein paar Ideen, wie man die Pachtverträge für wiedervernässte Moorflächen gestalten könnte, hat Stefan Puchner vom Bauernverband dann doch.
Ich denke, eine Möglichkeit wäre es, den Pachtpreis flexibel zu gestalten, eben auch aufgrund der Tatsache, dass man jetzt noch nicht weiß, wie viel man später damit auch wirklich Wertschöpfung verdienen kann, mit der Pflege auch dieser Moorfläche. Ich denke, es wäre auch möglich oder denkbar, dass man einen Pachtpreis zum Beispiel die ersten Jahre aussetzt im Transformationsprozess zu einer wiedervernässten Moorfläche und dann erst später einen Pachtzins zahlt.
Das Bayerische Moorbauernprogramm, das es seit heuer gibt, fördert Landwirte, die auf wiedervernässten Böden Paludikulturen anbauen, mit 2.200 Euro pro Hektar und Jahr für die Dauer von 12 Jahren.
Der Eigentümer sieht, ja, der Landwirt, der kriegt jetzt über 2.000 Euro, da will ich auch was von abhaben. Und dann sagt er, nee, ich will jetzt die Hälfte von deinem Fördergeld haben. Und dann sagt der Landwirt, ja, dann lohnt es sich für ihn auch nicht mehr.
Deswegen haben Anja Schumann und ihre Kollegen von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos überlegt, wie können sowohl Pächter wie auch die Verpächter von den Klimaschutzleistungen der wiedervernässten Moorböden profitieren. Ihre Idee? Der Pächter, also der Landwirt, kriegt die Förderung vom Moorbauernprogramm. Und wenn die Paludikultur etabliert ist und Absatzmarkt vorhanden, verdient er sein Geld mit dem Verkauf der Sumpfgräser. Und der Flächeneigentümer bekommt das Geld, das über Moorzertifikate reinkommt. Moorzertifikate, so die Idee, gibt es für die Mengen CO2, die eingespart werden, wenn man ein entwässertes Moor wiedervernässt. Sie können dann an Unternehmen verkauft werden, die damit ihren CO2-Ausstoß kompensieren können.
Werden Moorzertifikate überhaupt eingeführt? Wie will man sie handeln? Das ist alles noch ganz unklar. Aber wenn, dann wäre das für mich die Lösung, dass eben der Bodeneigentümer das bekommt, was in seinem Boden eingelagert wird, und der Landwirt das, was er erwirtschaftet, wie bisher ja auch.
In vielen Pachtverträgen steht, dass die Fläche nach Ablauf der Vertragslaufzeit im gleichen Zustand sein muss wie am Anfang. Kann das funktionieren, wenn der Pächter im Lauf des Vertragszeitraums die Fläche wiedervernässen lassen will? Matthias Trößler, der Leiter des Moorforschungszentrums in Weihenstephan, ist optimistisch.
Die Sorge, wenn jetzt ein Verpächter partout will, dass es nach dem Pachtzeitraum wieder in seinen Ursprungszustand zurückgeht, dass das nicht klappt, die hätte ich jetzt nicht.
Denn Wiedervernässung heiße ja nicht zwangsläufig, dass der Bagger kommt und alle unterirdischen Entwässerungsrohre rausbaggert. So geht man höchstens auf Naturschutzflächen vor, nicht auf landwirtschaftlich genutzten Böden, die wiedervernässt werden.
Auch das Moorbauernprogramm ist ja so geschnitzt, dass man sagt, hinterher, wenn der Verpächter will, dass diese Fläche wieder in den Zustand übergeben wird, in dem er sie verpachtet hat, kann man das ja auch wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Also deswegen ist mein großes Plädoyer, dass man einfach bei der Wiedervernässung Einrichtungen macht, die regelbar sind. Dass man nicht einfach hergeht und sagt, ich mache jetzt die Drainagen kaputt und gut ist, sondern dass man einfach Wehre einbringt, wo man regeln kann. Damit hat man auch die Möglichkeit, auf Bewirtschaftungsanforderungen deutlich besser zu reagieren. Und wir haben ja jetzt einfach auch viele Untersuchungen gemacht, um zu sehen, zur Not in Anführungszeichen, wie schnell geht das Wasser wieder raus. Und für diesen Schritt ich regel den Wasserhaushalt, sind eben regelbare Wehre oder auch so Drainagen, die man fasst und einfach steuert, was geeignet ist.
Trotzdem wird es unter Umständen nötig sein, dass man eine Wiedervernässung im Grundbuch einträgt, so Anja Schumann, Agraringenieurin bei der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos in Rietheim im Landkreis Günzburg.
Das heißt, wenn mir jetzt einer die Zusage gibt und dann stirbt er und dann kommen die Erben und sagen, nö, davon will ich nichts wissen. Das geht natürlich nicht, weil wir dann ja alles organisiert haben und deswegen wird sowas immer in sogenannten Grunddienstbarkeiten hinterlegt.
Ein Detail von vielen. Um den Moorschutz und Agroforstsysteme in die Fläche zu bringen, müssen noch viele kleine und große Hürden genommen werden. Die wohl größte Herausforderung, das bei den Fachleuten vorhandene Wissen in der Gesellschaft zu verankern, damit die Landwirte und die Verpächter wissen, welche Tragweite ihre Entscheidungen haben. Leobard Degenfelder von Ackerwert, der Nachhaltigkeitsberatung für Verpächter.
Ich glaube, dieses Bewusstsein der Flächeneigentümer, dass die Art und Weise der Bewirtschaftung ja nicht nur eine Frage des Pachtpreises ist, sondern dass man auch langfristig schauen muss, dass der Wert des Bodens erhalten bleibt. Also das ist nur so ein bisschen in den Kinderschuhen, das ist noch nicht so richtig angekommen bei den Flächeneigentümern.
Dabei pressiert's jetzt und es könnte ganz einfach sein, denn die Verpächter, die dem Moorschutz und der Agroforstwirtschaft nicht im Weg stehen, sichern damit auch den Wert von ihrem eigenen Grund und Boden.